ich muss ja zugeben, ich war ja als Stadtwerke-Mitarbeiter auch im Fernwärmeverband aktiv und war da auch im Prinzip Lobbyist sozusagen, um unsere Interessen da oder unsere vermeintlich guten Interessen durchzusetzen. Aber dass die Taxibranche da so einen Einfluss hat und also diese Rückkehrpflicht ist doch total schwachsinnig. Das heißt, nur Taxen dürfen unterwegs on the fly andere Menschen einsammeln, die anderen müssen sternförmig immer erst wieder zurückkommen. Total schräg. Und ich glaube aber auch, dass Taxen wahrscheinlich irgendwann so ein Relikt in unserer Erinnerung sein werden, wie die Postkutschen oder sowas, was es da mal gegeben hat, wo man sich da denkt, Mensch, sowas hat es auch mal gegeben. Aber ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt da beschäftigt sind. Für mich ist tatsächlich Taxi etwas, was ich in Deutschland echt noch fast nie genutzt habe. Also als ich in Mexiko gearbeitet habe, war es normal, dass man da mit Taxi durch die Gegend fährt, ab und zu mal ausgeraubt wurde, aber ansonsten das so gemacht hat. In Deutschland ist es ja vermeintlich sicherer, Taxi zu fahren, aber mir ist das einfach gefühlt immer zu teuer gewesen. Also wenn man da im Prinzip einsteigt und die ersten 4 Mark damals oder keine Ahnung, was es heute kostet, 5 € weg sind, dass man sich einmal hinsetzt, das fand ich immer ein bisschen doll. Aber das ist mein ganz persönliches Empfinden. Okay.
Ja, nee, hast du nicht Unrecht. Also natürlich gibt es Momente, wo es für mich praktisch war, Taxi zu fahren, aber für so den täglichen Bedarf habe ich das Taxi eigentlich nie genutzt.
Ja, das stimmt.
Da fahre ich lieber E-Scooter. Bin ich in der frischen Luft und brauche keinen Parkplatz suchen und so.
Ja, mit dem bin ich auch noch gar nicht warm geworden. Also E-Scooter sind diese Roller, sag ich mal, die bis 25 fahren, wo man keinen Helm aufhaben muss und dann durch die Gegend heizt, oder?
Ja, genau. Genau.
Okay,
Ich
gut.
glaube, 20 fahren sie am Ende, aber ja, genau. Also
20
ich
noch,
finde
okay.
das praktisch. Du kannst sie direkt vor dem Büro deines Termins abstellen und kannst direkt vor die Tür fahren. Und ich finde das cool.
Okay. Und der bleibt dann da stehen oder es kann sein, dass ein anderer den dann mitgenommen hat und
Ja, genau.
das
Kann
heißt, er ist weg
jeder
oder
dann
er ist
so
noch
nutzen.
da?
Nee, also er ist weg, er kann weg sein, du kannst ihn auch reservieren, du kannst ihn auch blocken. Kostet dich dann halt Geld, aber ich stelle den immer ab und entweder, wenn ich rauskomme, ist dann neuer oder halt nicht.
Okay, spannend. Gut. Ich glaube, auf eurer Homepage habe ich gelesen, dass bei Hanse Mondial es ja vor allem darum geht, die letzte Meile zu bewerkstelligen, weil das ja tatsächlich das ist, wo häufig die Not am größten ist und tatsächlich auch der Beitrag zur Nachhaltigkeit am intensivsten ist. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was genau ihr praktisch tagsüber immer treibt, wen ihr mit welchen Verkehrsmitteln von wo nach wo bringt, dass man da noch mal einen Überblick hat.
Ja, gerne. Also wir schimpfen uns Full-Service-Mobilitätsagentur mit dem Fokus auf Reisebusse. Und mit diesem Reisebus, also einem großen Gefährt, wo viele Leute drinnen sitzen, die ein gleiches Reiseziel haben, ist es halt super simpel, die PKWs von der Straße zu nehmen. Man muss sich keine Sorgen mehr über Parkplätze machen. Man sitzt gemeinsam in einem Fahrzeug, kann Dinge vorbereiten. Nehmen wir das Beispiel einer Sportmannschaft. Die können sich einschwören auf das Spiel oder auf den Wettkampf. Die können vielleicht noch irgendwelche Taktiken besprechen. Die können Dinge machen gemeinsam. Und wenn es nur ein Kartenspiel ist. Und das macht es halt einfach so praktisch. Und in dem Zusammenhang, wie gesagt, bewegen wir halt Profimannschaften zu ihren Wettkämpfen, machen Mitarbeiter-Shuttles auf der letzten Meile, aber auch über die letzte Meile hinaus, wo man dann zum Beispiel zwei Werke miteinander verbindet oder man den ÖPNV unterstützt und ergänzt, weil der Bus nur dreimal am Tag fährt auf die grüne Wiese und man da mehr Flexibilität haben möchte für große Konzerne. Und da würden die Leute, wenn das nicht eine saubere Anwendung gibt, würden sie vielleicht aufs Auto umsteigen, weil sie sagen, oh nö, das ist bequemer. Und das wollen wir halt verhindern. Und deswegen bin ich der Meinung, dass viele, viele Unternehmen mit dieser Incentivierung, weil das ist ja nichts anderes als eine Incentivierung, wenn ich sage, hey, lieber Mitarbeiter, du brauchst nicht mit dem Auto fahren, du kannst weiter mit der Bahn fahren, ich hole dich an der Bahnstation ab und fahre dich 4 Kilometer ins Werk oder 5 oder 10, wie auch immer. Ich zahle dir das, ist überhaupt kein Problem. Ist am Ende, glaube ich, ein Mehrwert für den Arbeitgeber in seinem Employer Branding und auf der anderen Seite halt ein Grund für den Arbeitnehmer zu sagen, mein Arbeitgeber ist ein guter und tut sogar was für die Nachhaltigkeit, weil die Parkplätze, die vorgehalten werden müssen für 1.000 Mitarbeiter, vielleicht sogar in zwei verschiedenen Schichten, das ist exorbitant. Also die Grünfläche und die freie Fläche, die da weggeht, das ist echt brutal. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiterdenkt und umdenkt, hat der Bus, der nutzt eine vorhandene Infrastruktur. Da braucht nichts für entwickelt werden. Wir brauchen keine Oberleitung entwickeln. Wir müssen rein gar nichts machen. Der Bus nimmt einfach das, was da ist und ist trotzdem maximal flexibel. Wenn der Unternehmer mir sagt, hey, mein Team muss hier 2 Stunden mehr arbeiten, ja, dann fährt der Bus 2 Stunden später. Wenn er sagt, ja, die sind in einer Stunde fertig mit Arbeiten, kannst du eine Stunde früher kommen, ja, dann komme ich eine Stunde früher. Und all diese Vorteile, die der Bus hat, die sind heute noch nicht allgegenwärtig. Und deswegen ist es für mich eine ganz klare Challenge, diese Lösung Bus viel mehr ins Bewusstsein zu rücken und Leute abzuholen, die sagen, stimmt, Julian, du hast recht. Das ist total sinnvoll. Ich werde mal eine Befragung in meinem Unternehmen machen. Ja. Und das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Natürlich basteln wir auch Mobilitätskonzepte und wir fahren auch Gäste zur Hochzeit oder zum Junggesellenabschied und auch mit dem Kegelclub und Schulklassen. Das ist keine Frage, weil unser Ziel ist es im Grunde genommen, die Auslastung der Fahrzeuge zu optimieren und unnötige Fahrten und Leerfahrten zu reduzieren und so ein optimales CO2-Nutzen-Verhältnis zu schaffen.
Ja, verstehe ich. Beim Thema CO2 fällt mir ein, habt ihr denn auch schon, ich sag mal, mit Elektrobussen, Wasserstoffbussen, also mit so alternativen Antriebskonzepten rumgedoktert? Weil ich weiß, als ich noch bei der Stadtwerken Flensburg war, haben wir immer, also die Bussparte war eine Tochtergesellschaft in Flensburg, die haben dann immer so Elektrobusse ausprobiert und ich glaube, in der Stadt geht das auch mittlerweile, aber für größere Distanzen ist es wahrscheinlich nach wie vor ein ganz schwieriges Thema, oder? Wie schätzt du das ein?
Ja, also lange Distanzen, ganz schwierig. So ein Fahrzeug hat 250, vielleicht 350 Kilometer Reichweite. Das kann man im Stadtverkehr ganz gut nutzen. Wenn es in den Überlandverkehr geht, gerade im ÖPNV, schwierig. Im Reiseverkehr noch weniger, weil da fährt man ja eher ein bisschen weiter. Aber im Eventbereich zum Beispiel, wo man ganz klar weiß, okay, ich habe jetzt ein Zeitfenster von 3 Stunden, da müssen die Eventteilnehmer zur Location, zum Seminar, zum Kongress gebracht werden. Dann steht das Fahrzeug vielleicht 3-4 Stunden, kann in der Zeit ganz entspannt beladen werden, also betankt werden. Am Abend oder am Nachmittag fährt es dann nochmal. Ist die E-Mobilität auf jeden Fall praktisch und einsetzbar. Allerdings sind die Mehrkosten, die dafür aktuell noch im Raum stehen, sehr, sehr hoch. Und von daher ist im Gelegenheitsverkehr, im Eventverkehr diese Lösung noch nicht so etabliert, wie wir uns das vielleicht heute unter dem Thema Nachhaltigkeit betrachten würden, etabliert.
Guter Ausdruck, Gelegenheitsverkehr, den kannte ich auch noch nicht.
Gut, das ist so der klassische Eventverkehr.
Okay, alles, was kein Fahrplan hat sozusagen, ist Gelegenheitsverkehr. Okay, spannend. Wie siehst du denn den öffentlichen Personennahverkehr? Da hattest du, glaube ich, mal zugeschrieben, dass es gleichzeitig Fluch und Segen ist in Zukunft. Wie meinst du das? Was ist da deine Sicht der Dinge?
Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Ich bin gespannt, was für Hörer das erlangt oder erreicht. Letztlich der ÖPNV, der ist halt ein Relikt aus anno zu und dazumal. Mhm. Und so wie die Taxi-Lobby oder Taxibranche sich halt auf alten Gesetzen beruht, ist es im ÖPNV halt genau das Gleiche. Und modern, individueller zu denken, ist für so einen Riesenkonzern auf der Bahnschiene, aber auch im ÖPNV, die halt häufig sehr, sehr verbandelt sind mit der Bahn. Also wie so kleine Kinder, die haben Angst, dass man denen was wegnimmt. Und ja, wir brauchen uns überhaupt nichts vormachen. Der ÖPNV ist die Säule unserer Mobilität, gerade im urbanen Raum. Das möchte ich auch gar nicht bestreiten und gar nicht wegdiskutieren. Aber es gibt Dinge, da ist vielleicht ein Startup und ein junges Unternehmen besser aufgestellt, mit besseren Lösungen. Und das muss man zulassen. Wir sprechen in Deutschland davon, dass wir das innovativste Land der Welt sind und total die Vordenker und Forscher und Entwickler haben. Ja, aber Pustekuchen, jetzt mal im Ernst. Was ist denn in den letzten 10 Jahren passiert? Und wer ist denn da durch die Decke gegangen? Ein Flixbus, weil die sich erstmal, also weil die Branche, die Fernbusbranche, sich erstmal jahrelang mit der Deutschen Bahn duellieren musste und in dritter, vierter Distanz, Instanz, das Monopol der Deutschen Bahn aufbrechen konnte. Ja, aber so welche Voraussetzungen für Startups, für junge Unternehmen, für kreative Ideen, halt super schwierig. Und das ist für mich ein riesen Problem. Also gerade in der Mobilität, wo unglaublich viel los ist, muss mehr Freiheit, mehr Offenheit, mehr Fairness, mehr gleiche Chancen bestehen, was momentan durch die alten Regeln der Deutschen Bahn und auch der ÖPNV-Anbieter gerne mal untersagt wird.
Okay. Das heißt, du würdest dann auch einschätzen, dass zum Beispiel das Thema autonomes Fahren hier in Deutschland auch deswegen wahrscheinlich erst deutlich später kommt, oder? Weil ich habe immer noch die Hoffnung, mein Sohn ist 2012 geboren. Ich glaube ja, der macht keinen Führerschein mehr 2029, 2030, sondern dass wir dann hoffentlich irgendwie uns so ein Auto vorfahren lassen können, wenn man wirklich individuell fahren möchte, was uns dann zum Bahnhof woanders hinbringt und man sich dann reinsetzt und nichts mehr machen muss. Oder schätze das nicht so schnell ein, dieses Thema autonomes Fahren, weil womöglich in Deutschland da gewisse Interessen dagegen sprechen.
Also die Bundesregierung hat sich auf den Zettel geschrieben, dass sie 2022 das Gesetz verabschiedet haben möchte. Ich weiß, dass es dazu auch dieses Jahr schon etliche Zusammenkünfte gab und Arbeitsgruppen gab. Vom Grundsatz her sind wir sehr weit. Die Technik kann sicherlich auch schon ganz viel. Aber da haben wir auch das ethische und gesellschaftliche Problem. Weil wie reagieren wir denn, wenn wir durch die Stadt laufen und da ein unbemanntes Fahrzeug fährt? Und genau diese Frage, die kann man heute noch nicht so richtig beantworten. Wenn wir Technik-Nerds uns irgendwo treffen und beobachten, wie so ein autonomes Shuttle irgendwie auf einem abgesperrten Bereich fährt, dann sagen wir, oh, cool. Aber was passiert denn, wenn es tatsächlich in die Gesellschaft übertragen wird, in den öffentlichen Verkehr übertragen wird? Da sind wir noch geistig, sage ich mal ganz bescheiden, weit von weg.
Ich glaube, da müssen tatsächlich diese Diskussionen geführt werden und man muss sich's vorstellen können. Ich weiß noch, ich bin ja 2007 beim Daimler gegangen, da gab es ja auch schon Logistikzentren, wo auch vollautomatisiert die Sachen da auf dem Boden gefahren sind und es klar war, dass man da aufzupassen hat, dass man da nicht davor springt und ohne Sicherheitsschuhe sich das Ding über den Fuß fahren lässt, weil das tut dann ziemlich weh im Augenblick. Und das war vor 15 Jahren damals schon klar, dass man da aufpasst. Und ich gebe dir recht, ja, wir müssen uns überlegen, wenn, was weiß ich, da etwas passiert, ist das Geschrei natürlich groß, wie bei dem einen Tesla-Unfall, der da gewesen ist. Aber sind wir doch mal ehrlich, es gibt doch von Menschen verursacht viel, 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 viel mehr Unfälle, die da sind. Und da haben wir uns einfach dran gewöhnt, dass das normal ist, dass ab und zu mal irgendjemand anderen umfährt und der dann nicht mal weiterleben darf.
Aber das ist Bürokratie. Also das muss ich ganz böse so konstatieren, weil wir wären schon, wir könnten. Und wenn wir dürften, wären wir auch viel, viel weiter. Aber unsere Bürokratie sagt, nö, dafür müssen wir erstmal Gesetze umschreiben, Gesetze schaffen, Regelungen, bla 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 bla. Und das hält uns auf. Brauchen wir uns ja nicht vormachen. Das ist einfach so. Das hält uns auf und macht uns weniger innovativ als vielleicht andere Länder. Wir brauchen hier nur nach Asien gucken. Die sagen so, machen wir jetzt. Ja. E-Busse fahren in, ich weiß gar nicht, welche asiatischen Stadt, chinesischen Stadt, ist das gang und gäbe. Da fährt nur noch Elektro. Ja. Und wir, also der HVV hat jetzt gerade erst, jüngst vor einem halben Jahr, ihre Flotte komplett umgestellt, beziehungsweise sind dabei, ihre Flotte umzustellen. Das dauert 10 Jahre. Ja. Und das finde ich halt schon ein bisschen befremdlich.
Ja, ich finde die Zahlen da ja auch aus, ich glaube in Shanghai war das, wo ich es gelesen habe, extrem. Also die haben ja, glaube ich, die führen ja pro Jahr mehr Elektrobusse ein, als in Deutschland auf der Straße sind. Also extreme Zahlen, wo man denkt, okay, und das kann sogar pro Monat gewesen sein. Also das ist ja alles für uns schwer vorstellbar, in welchen Dimensionen das da stattfindet. Okay. Spannende Sicht, okay. Aber auch wieder ernüchternd. Also ich bin ja lange auch in der Energiepolitik da unterwegs gewesen, habe im Prinzip dann auch es wahrgenommen, dass natürlich es da immer so unsichtbare Gummibänder gibt, die dann da bestimmte Sachen zurückhalten. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Man könnte das doch so viel schneller und geschmeidiger auf die Kette kriegen. Aber auch da kommt das Thema mal wieder zum Vorschein. Okay, schön.
Ja, aber genau aus dem Grund sind wir nicht in der Politik, sondern in einer freien Wirtschaft.
Ja.
Weil mir hat schon mal der ein oder andere gesagt, dann geh doch in die Politik. Aber ich sage ganz ehrlich, diese Mühlen, die da mahlen, das dauert mir viel zu lang. Und diese Ego-Bereicherung, die in unserer Politik aktuell stattfindet, die ist für mich nichts. Definitiv nicht.
Aber ich würde es tatsächlich für mich gar nicht ausschließen, dass ich eventuell in 10 Jahren oder so das nochmal, es muss ja auch eine Chance geben. Also ich würde jetzt nie diesen Weg komplett durchgehen, dass man da erstmal, ich sag mal, als kleiner Partei- oder Regionalpolitiker dann irgendwie 1000 Jahre irgendeinen Job ausführt, um sich dann da hochzuarbeiten. Aber wenn es die Chance mal gäbe, dass, weil jemand fragt, dass man unterstützen kann, wäre ich da schon offen für, weil ich schon glaube, dass auch den Politikern, die machen es, ich glaube, keiner macht es von sich aus böse, dass er denkt, okay, ich will jetzt hier irgendwas nicht gut machen, sondern die sind halt an manchen Stellen einfach vielleicht zu lange dabei und dann oder zu sehr dabei und dann hilft es manchmal jetzt so von außen so ein bisschen frischen Wind zu bekommen, dass man auch mal wieder das vielleicht sinnvoll nutzen kann. Und da würdest du wahrscheinlich auch womöglich, wenn du da in irgendeinem, was weiß ich, Expertenkreis mal angehört wirst oder so, ja auch mal frischen Wind reinbringen können. Und das wäre, glaube ich, schon befruchtend.
Also das vielen Dank für die Blumen. Also das steht auch unter anderem auf meiner To-Do-Liste. Ich würde als Berater, als Politikberater im Verkehrssektor oder Mobilitätssektor in der New Mobility, da würde ich schon gerne mal für ein bisschen frischen Wind sorgen. Also das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall auf der Agenda habe.
Genau. Wir kommen schon so ein bisschen zum Ende, aber ein Thema steht ja bei mir noch auf dem Zettel, was ich mich gar nicht mit Inhalt füllen kann. Vision der Mobilität 5D. Was ist denn mit 5D gemeint? Also ich kenne ja so 3D, 4D, kann ich mir noch vorstellen, was ist 5D dann?
Wenn ich von 5D spreche, dann spreche ich von der klassischen Straße, so wie wir sie heute kennen, vom Wasser. Aha. Von der Luft, vom Flugverkehr, also ganz, ganz oben. Mhm. Und wir sprechen von dieser Zwischendimension in der Luft, wo es darum geht, quasi mit Flugtaxis um die Hochhäuser zu fliegen, also auf okay. So einer Zwischendimension. Und dann haben wir den Hyperloop. Der Hyperloop, der noch ganz viel Geld kosten wird in der Entwicklung und auch dann am Ende in der Produktion. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass diese 5 Dimensionen mittelfristig auf jeden Fall noch mehr Thema sein okay. werden.
Das waren diese Vakuumröhren, die zwischen Großstädten gemacht wird, wo man dann gefühlt in einer Stunde von Berlin nach München geschossen wird, oder?
Genau, in Überschallgeschwindigkeit. Genau.
Ja. Okay, spannend. Wobei, nachdem wir jetzt eben gemerkt haben, wie schwer sowas in Deutschland umzusetzen ist, befürchte ich ja, dass das wahrscheinlich erstmal in China gebaut wird, wo wir so weit sind, dass wir da die Rahmenbedingungen beisammen haben.
Also Elon Musk hat da ja schon ein bisschen zu gebaut und geforscht und ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich sehe halt das Problem in diesen 5 Dimensionen gar nicht mal, das ist das Nonplusultra und daran läuft es alles hin, weil die Flugdrohnen, die Flugtaxis, der Hyperloop, das ist alles unglaublich teuer in der Entwicklung und danach auch in der Produktion. Ich wiederhole mich da so ein bisschen und da komme ich halt her. Der Bus, der nutzt eine vorhandene Infrastruktur. Der ist schon also auf einem ganz, ganz hohen Sicherheitsstandard, also auf einem maximal hohen Sicherheitsstandard. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenkt und dieser Bus, dieses Gefäß irgendwann über Land auf der Autobahn autonom fahren kann, dann ist das schon ein Teil unserer Mobilitätslösung. Und wenn man das sich nicht vor Augen führt und das nicht verinnerlicht und lieber ganz, ganz viel Geld und auch den Fokus aus der Politik in die Richtung, wie soll ich das nennen? Bei mir klingelt gerade.
Also
in der Podcast. Ja, so ist es halt live, ne?
Ja, alles gut.
Wenn man diesen Fokus in die Investitionen wirft und sagt, okay, ich investiere in die neue Technologie, dann ist das alles schön und gut, das müssen wir auch. Aber wenn wir vorhandene Lösung quasi links liegen lassen, Dann ist das schon ein bisschen traurig. Um nur eine Anekdote und ein Beispiel zu nennen. In Brüssel haben sie vor wenigen Monaten darüber diskutiert, dass der Bus verboten werden sollte.
Okay.
Also das muss man sich mal vorstellen. Da stand in einem Papier drin, dass der Bus verboten werden soll.
Mit welcher Argumentation? Was war die Begründung?
Solange er nicht elektrisch ist,
Ach so.
darf der Bus nicht fahren.
Okay, ob
Der ist
das.
heute das nachhaltigste Beförderungsmittel, motorisiert. Und der sollte verboten werden. Also was da manchmal so für Entscheidungen getroffen werden und so, da graut mich das. Also ja, deswegen würde ich gerne, ich habe mal gefragt, ob ich bei der Verkehrsministerkonferenz in Bremen dieses Jahr, ob ich da teilnehmen darf. Ich wurde leider nicht zugelassen. Es
Okay.
ist leider eine Konferenz, die ohne Öffentlichkeit stattfindet. Schade. Schade.
Okay.
Aber was nicht ist, kann ja irgendwann nochmal werden.
Genau, ich glaube, in dem Augenblick, wo man da immer mal wieder nachfragt, erinnern Sie sich irgendwann ja auch an dich und dann werden Sie sagen, okay, jetzt hat er schon fünfmal nachgefragt, jetzt wollen wir mal hören, was er zumindest zu erzählen hat, dann wird man vielleicht zumindest mal in die Fraktion eingeladen. Das ist ja so ein Weg, wenn man politisch irgendwo sich mal einbringen will, kann man ja im Prinzip auch mal in der Fraktionssitzung mal vorsprechen und irgendwie mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde die Sicht deiner oder deine Sicht der Dinge näher bringen. Und daraus kann ja sowas entstehen, dass man dann vielleicht an anderer Stelle auch mal gebeten wird, was zu erzählen. Julian, ich sage vielen Dank für das Interview. Gibt es irgendwas, wo du sagst, Mensch, da fehlt es noch, da haben wir nicht drüber gesprochen, das wollte ich auch noch heute erzählen, dass du.
Ja, ich find's immer ein bisschen schade, wenn man von dem Interviewfrager, also von dir, von dem Host des Podcasts, so überhaupt nichts hört.
Ja.
Weil wenn ich werde den Podcast natürlich auch teilen, und wenn meine Zuhörerschaft, die macht sich vielleicht, stellt sich die Frage, hey, wer ist denn Klaus eigentlich? Und ich nehme diese Anekdote mit, weil meine HRerin, die macht sich jetzt natürlich ganz viel Gedanken darüber, wie kann ich mein Team an der Stange halten, wie kann ich es motivieren, wie können wir trotzdem Team-Events machen, trotz Kurzarbeit und so weiter. Und sagte dann so ganz flapsig, ich frage jeden, wie es dem geht, aber mich fragt niemand. Und genau nach dem gleichen Motto würde ich gerne die Frage nochmal zurückwerfen. Du hast so diesen Daimler-Background. Gib uns doch nochmal ein kurzes Intro. Duales Studium bei Daimler. Was hast du da so gemacht? Und ja, was ist so deine Sicht der Mobilität oder auf die Mobilität?
Mache ich nochmal unheimlich gern. Also ich komme ja vom Bauernhof ursprünglich. Das heißt, und ein Bauernhof, das ist ja spannend, der ist ja gefühlt noch im Mobilitätsverhalten von vor 100 Jahren. Also mein Vater, ungelogen, der kommt jetzt auch mehr rum, aber der ist in der Zeit, wo ich klein war, gefühlt nie bis über die Grenzen des Nachbarorts hinausgefahren. Das ist jetzt so, wie es ist, mehr oder weniger. Das war das Event, das alle 5 bis 10 Jahre der Daimler in Sindelfing abgeholt wurde. Das war die Weltreise. Also das wurde aber auch so geplant, dass das im Prinzip das Event des Jahres ist, dass man da dieses Auto abholt. Und Urlaub ansonsten hat man als Landwirt natürlich nicht gemacht, weil man ja Kühe oder wir hatten Kühe, sodass man da jetzt nicht irgendwie wegfahren konnte. Das heißt, mein Mobilitätsverhalten war sehr begrenzt und ich hatte tatsächlich genau denselben Drang, den du auch beschrieben hast, dass wenn man 18 geworden ist, wollte man diese Freiheit haben. Ich hatte damals einen Seat Ibiza, der auch unheimlich viel Benzin verbraucht hat, womit ich dann auch sinnloserweise auch zur Schule gefahren bin, weil ich wäre mit dem Bus oder ich bin ja da die Jahre davor immer mit dem Bus zur Schule gefahren, wäre es viel billiger gewesen, aber man wollte ja diese Freiheit haben und bin danach meiner Bundeswehrzeit tatsächlich zum Daimler gegangen, weil das für mich wahrscheinlich das war ja das Tor der Welt. Ich kannte ja sonst nichts. Es wurde ja einmal im Jahrzehnt dieses Auto da abgeholt. Wir waren einmal dabei, weil davor, da durften wir nicht mit als kleine Kinder. Für mich war es klar, dass man dann da hingeht und habe da auch eine schöne Ausbildung verlebt in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich war in der Betriebswirtschaft, ich war im Wissensmanagement, ich war im Qualitätsmanagement, wo ich auch später gearbeitet habe, in der Logistik. Also ganz unterschiedliche Bereiche, auch einmal in Mexiko, was mein Weltbild erweitert hat, für mich aber auch gezeigt hat, dass ich als trüber, rationaler Norddeutscher echt Schwierigkeiten habe, mit so lebensfrohen Mentalitäten klarzukommen, weil die vom Naturell her
Spannend.
ganz anders sind. Und habe dann aber, als ich Qualitätsingenieur war, danach gemerkt, dass es nicht meins ist, dass ich immer das Gefühl hatte, da kommen ja im Minutentakt immer die Autos raus. Und wenn ich morgens dann zur Arbeit im Dunkeln gegangen bin, dachte ich mir, S600, E500, tolle Fahrzeuge, gar keine Frage, aber das kann nicht die Zukunft der Mobilität sein und war so dankbar, dass ich damals dann noch nachhaltige Energietechnik und Energiewirtschaft studieren konnte. Das war ein Studiengang, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Der war in der Nachbargemeinde angeboten mit drei anderen oder zwei anderen Hochschulen in Baden-Württemberg damals. Und ich fand es so spannend, da gab es dann so ein Vorgespräch mit dem Rektor und mit dem Studiengangsleiter und die haben mir das nicht abkaufen wollen, dass ich sie nicht verarsche, weil sie dachten, der Qualitätsingenieur vom Daimler, was will der hier? Der ist doch in einer ganz anderen Welt unterwegs, der verdient das Zehnfache von dem, was die wahrscheinlich verdienen in ihrer Vorstellung, der zieht uns doch auf. Und die haben dann echt eine Stunde mit mir gesprochen, bis ich dann es glaubhaft gemacht habe, ich interessiere mich wirklich fürs Thema und es war total schön, das da kennenzulernen, habe dann ganz frei wissenschaftlich auch gearbeitet. Das war ein sehr offenes Studium, wo man da ganz viele Projekte machen durfte, war an der Uni Stuttgart und war dann auch am Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung und habe da natürlich viel in Richtung PV, viel in Richtung Wind gemacht. Mobilität war leider gar nicht so da im Zentrum, da ging es tatsächlich nicht so drum und bin dann danach zu den Stadtwerken Flensburg gekommen, weil ich mit meiner Frau zusammen runtergegangen bin und sie dann auch mit mir natürlich wieder hochgekommen ist danach und es für uns eigentlich klar war, dass ich dann was anderes mache und bin dann zu den Stadtwerken Flensburg gekommen, wo ich halt über meinen Doktorvater reingekommen bin. Also ich habe dann auch nebenberuflich promoviert und hatte dann ein ganz tolles Projekt, was ich machen durfte, nämlich den ersten Elektrokessel Deutschlands zur Regelenergieerbringung bauen. Das ist wie so ein Wasserkocher, der bei dir vielleicht in der Küche steht, nur halt in etwas größer. Und die Idee ist halt, dass man immer dann, wenn zu viel Windstrom da ist, den und man ihn nicht nutzen kann, weil wir gar nicht so viel Strom verbrauchen können und auch gar nicht so viele Batterien haben, den zumindest in Form von Wärme nutzen kann. Und das habe ich gemacht und bin danach dann, ich glaube 2013 war das schon, Führungskraft geworden, also ganz normal Abteilungsleiter und habe dann aber für mich festgestellt, dass das nicht das ist, was ich machen möchte und habe echt lange gebraucht, um mir zu überlegen, was ich dann stattdessen mache, weil ich hatte immer am Ende der Elternzeit, ich hatte viermal einen Monat Elternzeit, immer dieses Gefühl, es schockt nicht am Montag oder am ersten Tag wieder hinzufahren und das war immer so ein Indikator, wo ich dachte, nee, das kann es eigentlich nicht sein. Ich weiß zwar, dass 80% der Deutschen es angeblich auch so gibt, dass sie irgendwie Montagmorgen keinen Bock haben, mit Vollgas zur Arbeit zu fahren und das finde ich schade, wenn man das nicht hat, dass man da Bock drauf hat, wie wir jetzt reden oder was ich gleich vorhab oder machen darf. Das ist einfach unangenehm, wenn das praktisch so ist. Und deswegen habe ich es geändert und habe dann lange überlegt, was ich machen kann. Und als ich den Elektrokessel gebaut habe, wurde mir halt, da wollten ja alle in Deutschland wissen, wie das funktioniert, durfte im Prinzip überall Vorträge halten, wie das Ding hinhaut, was wir gemacht haben, worauf man achten muss. Und ich habe immer das Feedback bekommen, dass ich unheimlich begeistern, das erklären konnte und vor allem auch mit einfachen Worten das erklären konnte. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass ich ja nur Wirtschaftsingenieur bin, der ja im Prinzip alles so ein bisschen kann, aber ja nichts richtig. Deswegen, ich kann es ja nur immer an der Oberfläche erklären. Und das hat den Leuten halt gefallen. Und dann habe ich so ein kleines Berufungsbuch durchgefräst von vorne bis hinten 2018, wo ich dann nochmal wirklich alles aufgearbeitet habe, nochmal mit meiner Partnerin oder meiner Frau gesprochen, mit meinen Schwiegereltern damals gesprochen, was mich ausmacht. Und dann kam dieses Thema Nachhaltigkeit zum Vorschein, dass das eigentlich immer sowohl in der Schule als auch im Studium, auch bei der Bundeswehr immer mein Thema war. Und damit gehe ich jetzt auf die Bühne, habe dann zur Sicherheit mal gekündigt, damit der Druck auch stimmt, damit ich auch wirklich in die Umsetzung komme. Und das mache ich jetzt seit Juli letzten Jahres und habe jetzt schon erste Vorträge gehabt, habe auch Moderation jetzt mal ausprobiert, was ich auch spannend finde, weil da darf man unheimlich viel improvisieren, wenn man da vor der Kamera steht und jetzt Frau Fegebank war das zum Beispiel, das ist ja die Hamburger Wissenschaftssenatorin, ankündigen soll, steht in Rot mit blinkenden Buchstaben, Frau Fegebank ist noch nicht da. Okay, denke ich mir, gut, jetzt mache ich dann nach der Anmoderation nochmal was anderes. Erzähle ich halt nochmal irgendwie ein paar andere Sachen, die ich immer nochmal loswerden wollte an die 150 Teilnehmer, die jetzt da in digital vor einem stehen. Und das fand ich auch spannend. Das ist mal so der Kurzabriss, damit deine Zuhörer auch grob wissen, wer ich bin. Man kann aber auch tatsächlich sich die erste Folge einmal anhören des Podcasts. Das ist immer so ein guter Trick. Und ich habe auch nochmal vor, so eine, ich weiß gar nicht, es gibt jetzt so eine, wie heißt denn das, so eine Folge, so eine Übersichtsfolge, die man praktisch immer so anspielt. Trailer, glaube ich, heißt das auch, wie beim Kinofilm, wo man nochmal eine Kurzfolge macht, damit die Leute, wenn sie den Podcast kennenlernen, mal wissen, was ist denn das eigentlich für ein Vogel?
Ja, finde ich spannend. Habe ich auch gemacht. Ja, ja.
Sehr gut.
Wäre jetzt langsam mal wieder an der Zeit.
Den Trailer zu überarbeiten, oder?
Ja, neu zu machen. Ich finde das, was, weil das Leben ist ja ein Prozess und was du vor 3 Monaten gemacht hast, ist ja nicht mehr das, was du heute machst. Und egal, ob du neue Ansichten hast oder was auch immer, sich die politische Lage geändert hat, ist halt einfach ganz spannend, ab und zu darüber zu sprechen. Was ich halt dann gerne mache, ich mache es nicht alleine, sondern ich mache es mit jemandem zusammen, der quasi in meinem Podcast die Interviewrolle übernimmt.
Ah, okay, das ist ja spannend.
Ja.
Das ist clever. Aber jetzt musst du ihn nochmal nennen, Julian. Wie heißt dein Podcast, damit meine Hörer auch wissen, wo sie den finden können?
Ja, also auf allen gängigen Plattformen Mobilität der Zukunft.
Mobilität der Zukunft. Sehr schön.
Ich habe dazu auch eine LinkedIn-Gruppe, worüber wir ja aktuelle Themen immer wieder gerne austauschen, diskutieren. Und jeden Donnerstag kommt eine neue Folge raus.
Okay.
Gerne über LinkedIn anschreiben. Wenn man mir folgt, dann bekommt man jeden Donnerstag aufs Neue die Mobilität auf die Ohren quasi.
Okay, sehr schön. Ist denn LinkedIn auch der Kanal, wo man am besten mit dir in Kontakt tritt, oder ist das eher Instagram? Wo bist du da am besten zu
Nee,
erreichen?
ich bin eigentlich gerade businesstechnisch bin ich eher über LinkedIn unterwegs.
Mhm.
LinkedIn ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen behind the scenes, so ein bisschen ich, bisschen Leben, ein bisschen Business, so ein Mix aus allem.
Okay, sehr gut. Super. Ja, ich hoffe, dass mein Kurzabriss dir genügt hat. Wir können gleich auch noch ein bisschen
Auf jeden Fall,
weitersprechen,
vielen Dank.
Julian. Dann sage ich nochmal vielen Dank fürs Interview und ja, ich wünsche dir auf deinem Weg alles Gute und hoffe, dass auch die Politiker bei dir mal hinhören.
Herzlichen Dank, Klaus. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. So startet man gerne in die Woche.
Danke.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Im Podcast mit Julian Figur fand ich das Bild der Nachhaltigkeit so schön, das Julian skizziert hat. Und zwar, dass Nachhaltigkeit ja eigentlich reiner Menschenverstand beziehungsweise gesellschaftliches Bewusstsein ist, dass wir halt mit den Ressourcen sinnvoll umgehen sollten und dass wir aber auch tatsächlich nicht in unseren Routinen erstarren sollten. Er hat ja so ein schönes Beispiel gebracht, dass wir natürlich auch den rechtlichen Rahmen immer wieder anpassen und überdenken müssen und zum Beispiel das Thema Rückkehrpflicht, außer bei Taxen, natürlich wenig sinnvoll ist. Das kannte ich auch überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Und das begrenzt oder hemmt natürlich andere innovative Verkehrskonzepte, dass sie richtig durchstarten können. Dann fand ich den Vergleich so schön, dass ein Reisebus 40, 50 PKWs von der Straße nimmt. Und auch diesen Ausdruck finde ich schon so cool, dass die dann einfach weg sind. Und für mich ganz neu war auch die Sicht, dass Greenwashing tatsächlich gar nicht so schlimm ist, weil in dem Augenblick, wo man mit Greenwashing schon mal anfängt, hat man sich ja mit dem Thema Nachhaltigkeit schon mal beschäftigt und hat vielleicht so einen etwas sanften Einstieg in das Thema gefunden und hat dann die Chance, nach ein paar Jahren oder nach einer gewissen Zeit zu erkennen, dass das Thema Greenwashing vielleicht auch nicht ganz das Gelbe vom Ei ist, sondern dass man es auch richtig nachhaltig dann machen kann. Und für mich war die Sicht nochmal sehr spannend, dass die Ursache für unser erhöhtes Verkehrsaufkommen tatsächlich unser Wohlstand ist. Wir können es uns einfach leisten, jeder einzeln mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, zumindest im Augenblick noch. Und dass das tatsächlich, ja, also wir sollen natürlich jetzt nicht den Wohlstand abschaffen, aber dass das Umdenken tatsächlich sinnvoll ist, damit wir nicht noch immer mehr, ja, Verkehr auf den Straßen haben. Ich hoffe sehr, dass euch das heutige Thema, nämlich Nachhaltigkeit im Mobilitätsbereich, wieder gefallen habt und ihr mir auch gerne auf Instagram eure weitergehenden Fragen und Kommentare schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www auf klaushartmann.de.